Herzlich willkommen hier bei den Datensporn 23 zum nächsten Talk, nämlich mit Anne Herperz. Sie ist Bundesvorsitzende der Piratenpartei, unter anderem Mitglied bei Widersetzen Dresden und an ganz, ganz vielen verschiedenen Stellen politisch aktiv. Und heute wird sie uns etwas über legales Blockieren erzählen. Ich bin sehr froh, dass wir in einer Stadt wie Dresden so ein Thema auf der Bühne haben. Ja, und ich übergebe an Anne und allen einen schönen Talk.
Danke. So, hi ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Viele, die vielleicht aus Dresden kommen, aber auch wenn man außerhalb wohnt, kriegt man das wahrscheinlich mit, dass in Dresden ziemlich oft Nazi-Aufmärsche stattfinden oder auch ja, Nazi-verwandte Aufmärsche, würde ich es mal nennen. Und mein Vortrag hat sich so ein bisschen aus den Erfahrungen aus den letzten paar Jahren gespeist, vor allem gegen Querdenken, aber auch gegen Pegida, Freie Sachsen und Co. Und Wissen ist ja zum Teilen da, deshalb freue ich mich, was über legales Blockieren in Dresden zu erzählen. Noch ganz kurz zu mir selber. Ich bin eigentlich noch in meinem anderen Leben Politikwissenschaftlerin an der Technischen Uni in Dresden, Vorsitzende der Piratenpartei seit letzten Jahr im Sommer und auch natürlich bei den Piraten kommunal in Dresden unterwegs. Ich bin auch Stadtbezirksbeirätin in der Neustadt. Und ansonsten in dem anderen aktivistischen Teil meines Lebens bin ich Mitinitiatorin von Querstellen Dresden, was praktisch die Antwort auf Querdenken war, sich querzustellen. Außerdem bin ich in der Orga von Dresden Widersetzen am 13. Februar Nazis stoppen, mit aktiv und ansonsten irgendwie meistens bei irgendwelchen Sachen zu finden, die gegen Pegida oder Faschos vor Ort in Dresden passieren. Worum geht's heute? Oh. So, worum geht's heute? Einmal will ich ziemlich viele Erfahrungen teilen, die sich aus den Gegenprotesten oder insgesamt Protesten rund um Querstellen Dresden, aber auch rund um den 13. Februar aus den letzten Jahren so angesammelt haben. Das geht von der Beurteilung von Gemengelagen vor Ort über auch Gefahren abschätzen hin zu gewissen Kniffs und Tricks beim Verhandeln mit der Polizei und auch ein bisschen situatives Glück natürlich, euch da einen umfassenden Einblick zu geben und noch ein bisschen extra nochmal Tipps für Verhandlungen mit Behörden und Polizei. Was ist eigentlich unsere Zielstellung, unsere Aufgabe, die wir auch ein bisschen wirklich halt als Aufgabe begreifen in Dresden? Rechtsradikale Proteste bestmöglich zu nerven, zu unterbinden, aus der Stadt rauszuhalten und das trotzdem auch zu realisieren, wenn es ein leider, Aufruf an euch alle, kommt auch noch oft genug, leider manchmal ein kleines Mobilisierungspotenzial auf der Gegenseite gibt. Worum geht es auch, dass man sich selbst und andere nicht in Gefahr bringt? Das ist ein wichtiges Anliegen, wenn es um Gegenprotest gegen Faschos einfach geht, aber auch in Bezug auf die Polizei natürlich. Was wir noch vorhaben, ist vor allem polizeiliche Maßnahmen schon präventiv abzuwenden, also sehr, sehr viel Koordinationsarbeit zu leisten und letzten Endes, das verkaufe ich so ein bisschen als den neuen Ansatz, tatsächlich mal die Polizei für die eigenen Zwecke zu nutzen, was ziemlich gut funktioniert hat. Ich habe das ein bisschen mit so Szenarios und Learnings aufgebaut, also steigen wir erstmal mit dem ersten Szenario rein. Da geht es um vor allem Versammlungsanzeigen. Wir hatten nämlich die relativ coole Position, dass sich die ganzen verschwörungsideologischen Proteste, also das Querdenken 351, dass die ihre Proteste halt marodierend durch die Stadt gezogen sind, ohne angezeigt zu sein. Und das hat uns in die sehr, sehr coole Lage erstmal gebracht, dass wir die blockieren konnten, weil wir die einzig angezeigte Versammlung waren. Also egal, wo die waren, wir konnten uns dann einfach in den Weg stellen mit vielen Bannern und haben zum ersten Mal, was man auf dem Bild auch ziemlich gut sieht, die Polizei mit dem Rücken zu uns stehen gehabt. Passiert auch relativ selten in Sachsen, aber genau. Was da noch problematisch vor allem war am Anfang, ist, dass sehr wenig Polizei überhaupt unterwegs war. Also Querdenken ist faktisch komplett ohne Polizeibegleitung mit 1.000, 2.000 Menschen durch die Stadt gezogen und die Polizei hat es eigentlich wenig gejuckt. Wir haben es also uns die Versammlungsgesetze natürlich zunutze gemacht, haben selber Versammlungen angezeigt. Das kann man tatsächlich auch machen in Fällen, wo beispielsweise auch bei Pegida schon mal vorgekommen, jemand die Versammlungsleitung abgibt und dann plötzlich so ein fragwürdiger Zeitraum entsteht, wo die Faschodemo faktisch nicht richtig angezeigt ist. Was wir auch gemacht haben, da wir relativ wenig Leute waren, man sieht das auf den Bildern, einfach mit riesengroßen Bannern komplette Straßen abgespannt. Und dann war es möglich, mit nur 10 Personen ganze 3000 Personen auf der Gegenseite einfach aufzuhalten. Was es dazu aber braucht, darauf gehe ich noch mal ein bisschen mehr ein dann später, ist extrem viel Vorbereitung, es braucht extrem viel Scouting, also Menschen, die wirklich auch gucken, wo die anderen langlaufen, weil die ja nicht angezeigt waren, sind die halt sonst wo irgendwie ständig abgebogen. Es braucht eine mobile Einsatzgruppe, also Menschen, die relativ schnell fähig sind, von A nach B zu wechseln und natürlich auch, darauf komme ich später noch, Kontakt mit der Polizei proaktiv zu suchen. Was waren erstmal die Erfolge von Querstellen Dresden? Wir haben teilweise mehrfach an einem Abend Querdenken blockieren können, dass sie umdrehen mussten, nicht durch die Prager Straße laufen konnten, andere Wege nehmen mussten, teilweise sogar durch Wohngebiete, wo sie halt nicht die Plätze bekommen haben, die sie eigentlich wollten. Wir haben außerdem, was wir uns auch als großen Erfolg mit anheften, wir haben es geschafft, dass niemand von unseren Teilnehmenden in Maßnahmen gekommen ist, dass es halt keine ID-Maßnahmen gab, was extrem wichtig ist für Gruppen, die öfter mal ja, polizeilicher Repression ausgesetzt sind. Wir haben darüber hinaus, dadurch, dass dann da irgendwie eine Gegendemo halt da war, überhaupt erstmal die Polizei zum Handeln gebracht, weil dann entsteht ja eine potenzielle Gefahrensituation. Gab es auch schon vorher, aber in den Augen der Polizei erst dann. Ansonsten haben wir auch die Aufmerksamkeit auf die Gewaltbereitschaft von diesen Spaziergängen gelegt, die ja oftmals ein bisschen niedlich verharmlost wurden, das sind halt nur Spaziergänge, wo aber trotzdem spottliche Neonazis mit unterwegs waren, haben wir es geschafft, das überhaupt aufzuzeigen, wie aggressiv die auch sind. Und was irgendwann passiert ist in der Innenstadt, ist, dass die Polizei irgendwann selber gemerkt hat, ja Moment, die sind ja alle gar nicht angezeigt, eigentlich könnten wir auch mal den Ton angeben. Und irgendwann an gewissen Orten, auch so an der Prager Straße, hat die Polizei dann selber übernommen, mal diese Demos ja, zu blockieren und einmal haben sie sogar aufgelöst. Um das Ganze aber auch nicht nur zu romantisieren, habe ich noch ein Video mitgebracht, wo, ich hoffe, man sieht es, trotz der fehlenden Farben, wo einfach mal die Gefährlichkeit von Querdenken sehr gut adressiert wird. Ich spiele es einfach mal ab. Es gibt auch quasi mit Videobeschreibungen unten drunter, um das einzuordnen. Mal kurz zur Beschreibung. Hinten sind die Faschos, da ist die Bannerkette und hier vorne sind wir.
Wenn die selber nicht verstehen. Anna ruft, komm durch hier.
Durchbrechen!
Anna ruft, durchbrechen.
Hier am Ende sieht man auch nochmal verletzte PolizistInnen am Rand. Ja, ja, das als kurzer Einblick, was tatsächlich ja auch von Gefahren von der Gruppe mit ausgehen. Deshalb auch nochmal irgendwie als Disclaimer, alles, was ich hier irgendwie rundherum erzähle, hat natürlich keine Garantie, die Aussagen. Es kann immer an verschiedenen Orten was schief gehen und der Gefahren sollte man sich auch bewusst sein. Es kann immer sein, dass die Polizei oder auch die rechtsextreme Demonstration eskaliert. Es kann auch sein, dass Absprachen mit der Polizei scheitern oder einfach gar nicht zustande kommen. Und gehe ich dann auch nochmal drauf ein, auf den Gruppenkonsens, es kann auch unüberlegte Alleingänge aus den eigenen Reihen geben. Es ist also alles, was ich heute sage, extrem abhängig von der situativen Lage vor Ort und auch letztendlich vom Verhandlungsgeschick von den Leuten, die die Versammlungsanzeigen übernehmen. Tipp für einen selber, man muss immer das Risiko abwägen und auch wirklich den Schaden minimieren. Wir hatten Stellen, wo wir uns zurückgezogen haben und keine Blockade versucht haben, weil es einfach zu gefährlich gewesen wäre mit 10 Leuten, kaum Polizei anwesend, einer riesengroßen Horde sportlicher Neonazis gegenüberzustehen. Sich auch wirklich dann zurückzuziehen oder auch beim Verhandeln sich mit den Auflagen runterhandeln zu lassen. Also statt wirklich eine Blockade zu versuchen, an den Gehweg zu gehen und so weiter. Deshalb Gruppenkonsens. Ich will ja ein bisschen alle Richtungen beleuchten, die damit dabei sind. Es braucht zum einen Personen, die bereit sind, ihre Identität preiszugeben, die die Versammlung anzeigen. Da muss ich auch sagen, Parteien sind ja manchmal ein bisschen verpönt, aber mit Parteien hat man Menschen, die eh schon in der Öffentlichkeit stehen, bei denen auch die Repressionsgefahr ein bisschen minimiert wird, wenn die sowas anzeigen. Auch mit parlamentarischer Beobachtung ziemlich gute Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Das heißt, wir brauchen solche Leute, die es anzeigen. Wir brauchen auf jeden Fall Menschen, die es auch wirklich dann koordinieren, um damit wirklich die gesamte Gruppe vor Repressionen durch die Polizei, aber auch bei potenziellen Angriffen zu schützen. Was auch wichtig ist zum Gruppenkonsens, haben wir sehr oft gemacht, es findet wirklich nur das statt, was vorher auch wirklich abgesprochen wurde. Das liegt einfach daran, dass wenn halt dann Ansagen, in Anführungsstrichen, nicht respektiert oder nicht eingehalten werden und es irgendwelche Alleingänge gibt, dass einfach nur richtig unnötige Gefahrensituationen für Einzelpersonen entstehen. Also kein plötzliches Losrennen, keine Selbst- und Fremdgefährdung und bestenfalls auch keine provozierenden Polizeikontakte einzuhandeln. Hintergrund nach wie vor, Fuck-up-Potenzial zu verringern. Man ist durch die Versammlungsleitung in dem Moment dann relativ geschützt und wenn man sich selber okay verhält, dann erleichtert das auch die Absprachen mit der Polizei. Lektionen zu Verhandlungen. Also die Menschen, die anzeigende Personen sind, vielleicht auch Takeaway-Messages für euch und die dann letzten Endes auch verhandeln, brauchen ein aktives Zugehen. Also das war für uns wirklich auch eine komplett neue Situation, da proaktiv auf die Polizei zuzugehen. Und man braucht aber ein sehr bestimmtes Auftreten, was trotzdem auch ja höflich ist, aber auf jeden Fall, dass man sich seiner Sache extrem wichtig ist. Was tatsächlich auch gut funktioniert, ist keine sehr stereotypische Kleidung für diese Personen zu nutzen, auch irgendwie Warnwesten zu nutzen oder ähnliches und quasi sehr straight auf die Polizei zuzugehen mit, ich möchte die Versammlung an dem und dem Ort von da bis da anzeigen, mit Name und Personalausweis. Deshalb wirklich dafür Menschen auswählen, die ja keine Gefahr laufen, Repressionen zu unterlaufen. Was ein gutes Zeichen ist, wenn der oder die PolizistIn, die an dem Tag Einsatzleitung hat, sich persönlich vorstellt, das gibt es auch. Es gibt aber auch PolizistInnen, die sich da gerne anonym zurückziehen wollen. In diesem Fall kann man den Namen von der Person verlangen und das sollte man auch wirklich tun. Man muss ihnen das Gefühl geben, man kennt seine Rechte, man weiß, was Sache ist. Und was ich eben schon leicht angesprochen hatte, ist immer gut in Begleitung von irgendwie schon bekannten Personen zu sein. Weil let's be honest, die Polizei möchte sich nicht die Blöße geben, obwohl sie es schon getan hat, Mitglieder des Landtages zum Beispiel kurzzeitig festzuhalten oder zu verhaften. Das kann natürlich immer passieren, aber das Potenzial reduziert sich einfach enorm. Weiteres zu Verhandlungen. Einer der wichtigen Takeaway-Messages ist, nicht mit niederen Rängen überhaupt quasi zu sprechen. Also man möchte sofort den Einsatzleiter haben, man möchte sofort die oberste Ebene, die gerade vor Ort ist, weil alle anderen Aussagen sind einfach nicht verlässlich und sind auch nicht bindend für alle anderen PolizistInnen. Wenn man eine Versammlungsanzeige macht, sollte man auf jeden Fall nur über das Wie und das Wo diskutieren und überhaupt nicht, ob man eine Versammlung anzeigt oder nicht. Also ganz klar darauf bestehen, dass das stattfindet und dass man sich dann eher mit der Auflagendiskussion, also an welchen Ort geht man genau, von wann bis wann findet die statt und wie darf das alles vonstatten gehen. Dann darüber hinaus natürlich absolut beharren auf versammlungsrechtlichen Freiheiten. Da auch noch ein kleiner Disclaimer mit Dresden widersetzen, machen wir natürlich auch noch ein paar Demo-Workshops, wo auch Workshops zum Versammlungsrecht mit dabei sind. Es ist immer richtig groß von Vorteil, wenn man weiß, was man darf. Beispielsweise, wenn man zu einer Demonstration hin möchte, dürfen einem Polizisten nicht den Weg versperren. Sie müssen den Zufluss und auch den Abfluss garantieren, was immer ein guter Tipp vom Anwalt ist bei uns. Bei ganz komischen Aussagen, wenn Polizisten sagen, sie dürfen das oder das nicht, immer nach der konkreten Rechtsgrundlage fragen. Weil die meisten versuchen einfach aus Prinzip irgendwelche Sachen zu unterlassen. Und da muss man einfach hart bleiben und sagen, okay, ich möchte jetzt hier die Rechtfertigung. Oder auch unnötig bürokratischen Stress machen, mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde drohen beispielsweise. Oder wenn man einen Platzverweis bekommt, man möchte den schriftlich haben, man möchte für welche Orte das gilt, wie lange das gilt und so weiter. Also da wirklich beharrlich bleiben und auch immer wieder nach der Einsatzleitung fragen. Falls es Probleme gibt, ist auch diese interne Absprache, wenn es Probleme mit der Demonstration gibt, keine Ahnung, jemand einen Rauchtopf gezündet hat oder ähnliches, dann werden diese Sachen nur zwischen Polizei und Versammlungsleitungen besprochen. Das ist auch der, ich sag mal, Service, den wir bieten, dass die Menschen sich nicht selber mit der Polizei auseinandersetzen müssen, sondern dass das alles nur über die Versammlungsleitung läuft und nur mit ihr debattiert wird und letzten Endes auch gelöst wird, wenn Menschen gekesselt werden, wenn Menschen am Verlassen der Demonstration gehindert werden und so weiter. Noch ein Learning-Fact als Hintergrund, Polizei braucht Berechenbarkeit. Das ist was absolut Wichtiges für die, deshalb ist das auch bei Verhandlungen das A und O. Zum einen, dass die Demo-Teilnehmenden auf der eigenen Seite besonnen agieren und, was wir oftmals gesehen haben, so ein plötzliches Losrennen löst bei Polizistinnen sogar ein bisschen verständlicherweise so eine Gefahrenabwehrreaktion aus. Also wenn plötzlich Menschengruppen von A nach B rennen, dann kommt es meistens zu Zugriffen und auch die Warnungssicherheit im Straßenverkehr, rote Ampeln und so weiter. Ihr kennt das. Nach wie vor, wenn es Verhandlungen gibt, dann dürfen auch währenddessen keine unabgesprochenen Aktionen passieren. Das könnte den ganzen Prozess zum Scheitern führen. Und wir haben uns ja oft an einem Abend zu mehreren Positionen der Stadt begeben, dass es keine schnellen oder formierten Abzüge von Demonstrationen gibt, sondern dass man da so ein bisschen wegtröpfelt bis zum nächsten Ort. Genau, kommen wir zum zweiten Szenario, das ist die symbolische Blockade. Das ist das Ding, was man macht, wenn man nicht so richtig eine Komplettblockade hinbekommt, aber immerhin die Nazi-Demo für ein paar Minuten stoppen möchte. Das Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist von letztem Jahr, vom 13. Februar, wo ja so ein super abgesperrter Korridor war und eigentlich niemand so richtig reinkam. Da haben wir es geschafft, eine mini-symbolische Blockade für 10 Minuten auszuhandeln. Und das ist so ein bisschen ein Lehrstück. Die Person in der Warnweste, was ihr dann gleich seht, ist der Versammlungsleiter, und ihr könnt direkt mal sehen, wie der rumläuft, wie der sofort die Menschen schützt, wie er sofort mit seiner Personalausweis auf die PolizistInnen zugeht und aber auch wirklich sofort versucht, alle daran zu hindern, also die Polizei daran zu hindern, die Menschen von der Spontanblockade einfach direkt wegzuziehen und aufzulösen. Das ist ein sehr kurzes Video, aber so. In der Warnweste Versammlungsleitung. Da sitzt die Blockade und sofort versuchen Polizistinnen auf der linken Seite Menschen wegzuziehen. Aber da hinten ist noch jemand dran. Wird sofort unterbunden, einmal die Reihen schließen und dann kann in Verhandlungen getreten werden. Nochmal eins weiter. Genau, symbolische Blockade. Das ist ein wunderschönes DPA-Bild, wie das Ganze von oben aussah, als dann die Polizistinnen um uns rumstanden. Man muss denken, hier hinten waren dann so 2.000 bis 3.000 Neonazis, glaube ich, in dem Jahr. Am Ende macht man wieder eine Versammlungsanzeige wie vorhin, schon beschrieben, aber eingeschränkt stattgegeben. Das heißt, man bleibt 10 Minuten da und lässt sich dann auf den Gehweg beauflagen. Und in dem Fall haben wir uns auch dafür entschieden, dann wirklich auf den Gehweg zu gehen, weil es bringt einfach niemandem was. Wir sind eine überschaubare Menge von Menschen. Uns einfach wegzutragen und ID-Maßnahmen zu fangen, ist einfach sinnlos. Was aber hier auch wieder das Learning ist, solange noch Verhandlungen stattfinden zwischen der Versammlungsleitung und der Polizei, darf uns niemand wegtragen. Weil es ist noch in diesem ominösen Zustand, ist es jetzt eine Versammlung, wird dem stattgegeben oder auch nicht. Das kann man sehr gut nutzen. Deshalb ist Szenario 3, was daran ein bisschen angelehnt ist, das Zeitspiel. Man kann natürlich auch auf Zeit spielen, wenn man legal blockieren möchte, indem man einfach die Diskussion rund um die Versammlungsanzeige so lange zieht, bis man faktisch schon echt ganz schön lange auf diesem Platz am Ende ist. Das haben wir beispielsweise mal gemacht, auch rund um den 13. Februar nach der Menschenkette sind wir einfach stehen geblieben. Menschenkette nochmal ganz anderes problematisches Thema, aber wir sind einfach stehen geblieben und wir sind nicht weggegangen. Und dann geht der ganze Prozess los, man bekommt die erste Ansprache, es gibt 3 insgesamt, bevor man dann weggeräumt werden könnte. Dann merkt man aber nochmal, die klären gerade nochmal was anderes ab. Ja dann, wenn uns jetzt jemand anspricht, nee, gehen Sie nochmal zu Ihrer Einsatzleitung zurück, Sie müssen jetzt wirklich nochmal absprechen, dass da irgendwie, es gibt jetzt nochmal neue Informationen und so weiter. Und dann fängt wieder das Spiel an mit der ersten Ansprache und solche Sachen kann man auch gut in die Länge ziehen und damit auch wieder das, was die PolizistInnen in den niederen Rängen vor Ort sagen, das zählt nicht. Nur, was die Einsatzleitung entscheidet, macht und tut, ist das Wichtige. Also immer wieder alle zu ihren Vorgesetzten zurückschicken und das Spiel beginnt von vorn. Hier ist allerdings auch wieder Kommunikation innerhalb der Gruppe extrem wichtig. Absolut deeskalierendes Verhalten, souveränes Auftreten gegenüber den BeamtInnen Und ja, nach wie vor, solange die Verhandlungen laufen, kann eigentlich niemand richtig weggeschafft werden. Und ja, Kommunikation nur Versammlungsleitung mit der Einsatzleitung. Jetzt kommen wir noch zu dem letzten Szenario, was ich aus vielleicht auch rechtlichen Gründen ein bisschen witzig beschreiben musste. Und zwar situativ entstehende taktische Abwägungen zur Einschränkung einer anderen angemeldeten Versammlung seitens der Polizei oder Versammlungsbehörde. Das ist das, wo es ein bisschen witzig wird. Natürlich, und das sind ja auch richtige Abwägungen, die Polizei könnte bei zwei aufeinandertreffenden Demos in die Situation kommen, dass man da ein bisschen abwägen muss, wie das Gefahrenpotenzial ist, dass die nicht aufeinandertreffen und entscheidet dann zugunsten von potenziell einer Demonstration. Das kann auch durch bestimmte Aufstellungen und auch Aushandlungsprozesse natürlich auch begünstigt werden. Und tatsächlich, 13. Februar dieses Jahr, ich hoffe, dass viele von euch auch anwesend waren, hat es genau dieses Verfahren hingehauen. Und zwar durch die pure Masse. Es ist halt ein bisschen schwierig, 2000 Menschen mal eben so wegzuräumen. Und das führt dann zu so einer taktischen Überlegung, dass man die besser da lässt. Das funktioniert natürlich nur, wenn extrem viele Menschen da sind. Deshalb nochmal Aufruf, viele Menschen auf Anti-Nazi-Demos zu bringen. Und letzten Endes wurde am 13. Februar dieser rechtsextreme Gedenkmarsch daneben festgesetzt. Und es haben über 2000 Antifaschistinnen geschafft, dass der abgebrochen werden musste am Ende. Ja. Kommen wir zu einem kleinen Fazit, bevor ich noch einen Mini-Werbeblock hinten dran hängen muss. Was ein Learning für uns war, ist wirklich, es kann manchmal hilfreich sein, mit der Polizei zu verhandeln. Und das heißt nicht, dass wir irgendwie besonders fröhlich miteinander sein wollen, sondern dass es einfach hilft, Repressionen zu verhindern und letzten Endes einen vielleicht weiter an die eigene Zielerreichung bringt, als das ohne Absprachen und Kooperation in Anführungsstrichen möglich wäre. Ein souveränes und manchmal auch bürgerliches Auftreten von einigen Personen mit Klarnamen kann einen deutlich weiterbringen als gedacht und auch dieses Deeskalieren in der eigenen Gruppe tatsächlich, auch wenn ich es manchmal verstehen kann, wenn es abgesprochen ist und wenn Menschen sich relativ ruhig verhalten, dann kommt man doch deutlich weiter. All das braucht extrem viel Vorbereitung, Vorwissen, Kenntnisse und so weiter im Umgang mit Versammlungsrecht, viel innere Ruhe, weil natürlich viele Sachen gehen auch mal schief und eine Menge Verhandlungsgeschick. Eine kleine Anekdote noch, das war am 11. Februar dieses Jahr, wo auch wieder dieser riesengroße Korridor abgesperrt war. Nur um euch mal so eine Willkürlichkeit mit PolizistInnen vor Ort zu zeigen. Da wurde dann eine Spontanblockade angemeldet drin, zu der ich dann auch hin wollte. Und ich bin zum ersten Polizisten hinter der Altmarktgalerie gegangen und war so, yo, da ist jetzt gerade eine Demonstration angezeigt worden, die ist jetzt okay, ich möchte da bitte hin. Dann war der erstmal verwirrt. Dann habe ich ihn gebeten, mir einen Vorgesetzten zu schicken. Die kamen dann und meinten, ja, also sie können da schon hin, aber sie können jetzt nicht hier durch. Dann bin ich einfach eine Querstraße weitergelaufen, habe es bei der nächsten Absperrung versucht. Da wurde es dann schon ein bisschen kritischer, weil man da wahrscheinlich ein bisschen besser geschult war im Umgang mit Versammlungsrecht. Kam dann aber die Aussage, naja, wir wissen ja nicht, ob die dann nach der angezeigten Demo, wenn die jetzt die 10 Minuten rum sind, ob die dann wirklich auch an den Straßenrand gehen. Was eigentlich auch schon hätte ich mir schriftlich geben lassen sollen, weil das tatsächlich, man kann ja nicht vorausahnen, was die Demo dann potenziell macht und deshalb den Zufluss verhindern. Genau, das hat wieder nicht geklappt. Dann war die Aussage, sie müssen jetzt hier irgendwie 700 Meter noch am Nazi-Aufmarsch vorbeilaufen, um da dann zu dieser Gegendemonstration zu kommen. Und dann dachte ich mir, naja, einen Freischuss habe ich vielleicht noch, bin zur nächsten Kreuzung gegangen, zum nächsten Polizisten. Da war ich dann auch alleine unterwegs und habe dann so ein bisschen, naja, da sind jetzt so viele Faschos und ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, da jetzt alleine hinzugehen. Und ich wurde unter Polizeieskorte dann hin zu dieser Demo gebracht. Also wir sehen, drei verschiedene Polizisten und drei komplett unterschiedliche Aussagen, ob ich da jetzt hin darf oder auch nicht. Also es hilft auch manchmal einfach mit den anderen Leuten zu reden und sich Wege zu suchen, aber um auch das Negative zu unterstreichen, es zeigt halt irgendwie auch die Willkür vor Ort nochmal ziemlich deutlich. Ein Mini-Werbeblock noch. Wir haben jetzt angefangen mit der Mobi zum 13. Februar mit Dresden widersetzen. Diesmal auch nicht nur unter Nazis stoppen, sondern tatsächlich auch das sehr problematische städtische Gedenken in einer gewissen Weise abzuschaffen. Wir freuen uns über super viele Menschen, die aber auch nicht nur am 13. Februar, sondern auch zu allen möglichen Pegida, Querdenken und Co. Sachen immer gerne vorbeikommen. Umso mehr man ist, desto wahrscheinlicher sind auch potenzielle Blockaden. Und noch dazu, es ist in Dresden leider so, dass das fast immer irgendwie ein bisschen die gleichen Menschen sind, die man da sieht. Und das sind die gleichen 100 bis 200 Menschen, die da jedes Mal auf der Straße sind. Da in Dresden 600.000 Menschen wohnen und ich davon ausgehe, dass zumindest die Hälfte davon nicht ganz so einverstanden ist mit Faschoaufmärschen in ihrer eigenen Stadt. Es braucht mehr Menschen. Es braucht mehr Menschen, die nicht nur da sind, sondern die tatsächlich auch langfristig solche Sachen organisieren, in die Hand nehmen, dass dieses Wissen, was wir jetzt irgendwie gesammelt haben mit Learning by Doing, auch irgendwie übergeben wird. Trotzdem aber der absolute Aufruf, den ich immer gerne bringe, bildet Banden. Man ist nur in Organisationen stärker. Klar kann man als Einzelperson mal zu einer Demo gehen oder wieder zurück, aber es hilft schon, eine Bezugsgruppe zu haben beispielsweise. Die zwei, drei Menschen, die absolut verlässlich sind, mit denen man zusammen auf Demonstrationen geht. Aber auch wirklich bei der ganzen Orga. Es geht jedes Mal um irgendwie Lautis von A nach B besorgen, die Versammlungsanzeigen auszuhandeln, Menschen auch wirklich zu koordinieren. Das sind sehr viele Aufgaben und die werden von wenigen Schultern in Dresden getragen. Also fühlt euch da auf jeden Fall encouraged, was zu machen. Ansonsten, wir wollen unser Wissen ja auch super, super gerne weitergeben. Also meldet euch bei uns, wenn ihr selber eine Demo vorhabt. Einige Faschos fangen ja jetzt auch an, so kleine Demos irgendwo in Dresden zu machen, wo sie an den Brennpunkten stehen, wo sie vor der Überfremdung waren oder was auch immer. Das ist halt ein bisschen außerhalb des normalen Blickfeldes. Deshalb bleibt da aufmerksam. Wenn ihr Demos plant, kommt auf uns zu, gerne. Wir machen auch gerne Beratungen zum Versammlungsrecht und auch im Rahmen von 13. Februar Vorbereitung auch nochmal mehrere Demo-Trainings, auch theoretischer Natur, also zum Versammlungsrecht. Wenn ihr anzeigende Personen braucht, die das irgendwie die Kommunikation ein bisschen in die Hand nehmen oder auch einfach nur vor Ort mit unterstützen, kommt auf mich, auf uns zu. Wir freuen uns da riesig drüber, wenn da noch mehr Menschen Bock haben anzupacken. Ansonsten, oh, ich bin doch fixer als ich dachte, super riesen Dank. Hier sind noch meine ganzen Social Media Sachen, falls ihr Kontakt aufnehmen wollt oder auch E-Mail. Und ich sage erstmal riesengroßes Danke für eure Aufmerksamkeit.
Ja, danke dir für den Talk, fürs Wissen teilen und das Engagement. Jetzt die Frage an den Saal. Habt ihr Fragen an Anne? Da unten läuft das Mikrofon rum. Und es winkt. Traut euch.
Ich kann natürlich nicht versprechen, dass ich alle rechtlichen Fragen beantworten kann, aber ich kann es gern versuchen.
Oder von hinten. Ich sehe, da sind noch ein paar hinten. Dann traut euch gerne vor. Nee, tatsächlich nicht.
Das habe ich alle überfahren.
Ja, dann trotzdem vielen Dank für den Vortrag.
Ja, sprecht mich gerne noch an. Ich werde hier noch ein bisschen rumlaufen, falls ihr noch irgendwelche anderen Fragen habt. Vielleicht auch wirklich Sachen, die ihr euch jetzt, was ich sehr verstehen kann, nicht traut, in diesem semi-öffentlichen Rahmen zu fragen zu solchen Sachen. Ich beantworte euch auch gerne im Vier-Augen-Gespräch Sachen.
Ja, vielleicht sehen wir uns dann alle auf der nächsten Demo.
Das auf jeden Fall. Alerta!